Ja, eine Bibel.
Die steht hier oben.
Ne? Ne. Ne, ist nicht hier. Alles klar. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich kann euch kaum sehen. Wir schauen wie durch einen Spiegel, so heißt es mal in einer Bibelstelle, und sehen nur verschwommen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie das aussieht, so wie wir die Welt betrachten. Wir knüpfen einfach da an, wo wir vor Corona aufgehört haben, mit unserer Reihe über Gebet. Und meine Frage an euch heute Morgen ist: Wie erlebt ihr Gebet? Habt ihr einen Drang zu Gebet? Freut ihr euch drauf? Fällt es euch schwer manchmal? Ich zitiere mal aus dem Psalm 63, Verse 6 bis 8, wie David das dort sieht. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Das ist ein vertontes Gebet. Das ist ein Jubel über Gottes Herrlichkeit, ein Jubel und Dank über das, was Gott Großes getan hat in dem Leben Davids. Er kann das nicht mehr festhalten. Er lässt es aus seinem Herzen herausfließen, diese Begeisterung über Gott, diesen Lobpreis. Als David die Bundeslade, das ist das Symbol für die Gegenwart Gottes in Israel. Als David die Bundeslade nach Jerusalem brachte, da lesen wir im 2. Samuel, da tanzte er vor der Bundeslade hin und her und schrie und jubelte. Also in dem Moment hat er sich nicht gefragt, was denn die Etikette wäre. Wir lesen im 2. Samuel 6, so führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei herauf. Ein Rufen und Schreien und Jauchzen und Loben des Herrn und Preisen des Herrn. Mit Springen und Tanzen, Begeisterung, Freude. Fast finde ich es schade, dass wir jetzt hier nicht weitermachen, sondern ich möchte euch eine ganz andere Seite des Gebets heute zeigen. Sie steht in Kolosser Kapitel 4. Der Kontext ist derjenige: Es werden Grüße ausgeteilt von Paulus, und zwar ja Grüße über Paulus, der an die Kolosser schreibt, von Epaphras. Epaphras war ein Mitarbeiter des Paulus. Er war stammte selbst von den Kolossern und hatte wohl den Kolossern das Evangelium gebracht, die frohe Botschaft verkündigt, und diese hatten es dankbar angenommen. Und jetzt ist Epaphras ein Mitarbeiter des Paulus und er lässt die Kolosser von Paulus grüßen. Und ich lese euch diese zwei Verse aus dem 4. Kapitel des Briefes an die Kolosser. Da heißt es in Vers 12 und 13: Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Was ist das für ein Gebet? Es ist ein Kampf. Gebet begegnet uns hier als ein Ringen, als ein Kampf. Und wenn wir von einem Kampf reden, dann müssen wir natürlich auch davon reden, dass es einen Gegner gibt. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, der hier in einem kleinen Wörtchen zum Ausdruck kommt, der alle Zeit für euch betet. Alle Zeit ein fortwährender, lang andauernder Kampf. Als ich das vorbereitete, erinnerte mich das an Jakob. Vielleicht, mit Sicherheit kennt ihr diese Stelle, wo Jakob mit dem Mann ringt. Mit diesem Engel oder mit Gott selbst, wer auch immer das war. Aber Jakob kämpfte bis zur Morgenröte. Der kämpfte die ganze Nacht durch, um diesen Segen zu erlangen. In meiner Studentenzeit arbeitete ich bei einer Studentenmission mit und eines Tages sagte ich zu dem Ortsleiter, ich habe heute gar nicht den Drang zum Gebet. Dann sagte der Ortsleiter, Gebet ist Arbeit. Gehst du nur zur Arbeit, wenn du einen Drang dazu hast? Gebet wird uns hier vorgestellt als Mühe, als schweißtreibend, als Arbeit, als etwas, was wirklich anstrengt, als ein Kampf, als ein Ringen. Auch Jesus hat das erfahren. Ich zitiere aus Hebräer 5. Da heißt es, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Das war das Gebet Jesu oder ein Gebet Jesu vor seiner Kreuzigung. Paulus fordert die römischen Christen auf, mit ihm zu kämpfen für ihn. Gebet als Kampf. In einem Kampf hat man einen Gegner. Der ist vielschichtig, dieser Gegner. Ihr kennt ihn alle. Es ist mein innerer Schweinehund. Es kann meine Trägheit sein. Es kann meine Antriebslosigkeit sein. Es kann meine Niedergeschlagenheit sein, meine Müdigkeit, vielleicht meine Verbitterung, meine schlechten Erfahrungen, mein Misserfolg. All das kann mein Gegner sein. Und jetzt müssen wir diesen Gegner auch noch mal von einer anderen Perspektive betrachten, wie er uns in Epheser 6 vorgestellt wird. Da sagt Paulus, unser Kampf, der richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir haben es da mit Widersachern Gottes zu tun, die alles da reinsetzen, unser Gebet zu torpedieren, unser Gebet zu verhindern, es zu bekämpfen und zu blockieren. Manchmal geschieht das ganz subtil. Dann spüren wir innere Widerstände. Dann haben wir plötzlich keine Zeit für Gebet, weil wir ja so viel zu tun haben und so kaputt sind. Dann fehlt uns die Zeit zum Beten. Oder wir sind zu müde, wie ich das eben sagte. Ihr erinnert sicher, Jesus im Garten Gethsemane, seine schwerste Stunde. Die Jünger waren bei ihm. Jesus musste sie dreimal ermahnen. Wachet mit mir und betet mit mir. Und dreimal schliefen sie ein. Gebet als Kampf. Indem wir einen Gegner haben. Gebet ist ein anhaltender Kampf, der Ausdauer fordert. Ich weise nochmal auf das schöne Wörtchen alle Zeit hin in Vers 12. Im 1. Thessalonicher, auch diesen Vers kennen viele, da heißt es, betet ohne Unterlass. Und im Epheser 6 werden wir aufgefordert, betet zu jeder Zeit. Ja, liebe Gemeinde, es ist ja klar, wir müssen essen, wir müssen arbeiten, wir müssen schlafen. Ja, wir müssen uns auch erholen und uns regenerieren. Betet alle Zeit bedeutet, bleib dran am Gebet. Lass nicht nach. Tu es regelmäßig. Hör nicht auf damit. Denn es hat einen großen Segen. Gebet ist für uns wie das Atmen. Es ist lebensnotwendig, das Atmen der Seele. Unser geistliches Leben, liebe Gemeinde, fällt und steht mit Gebet. Ich wiederhole diese drei Punkte. Gebet ist ein Ringen oder kann ein Ringen sein, in dem wir einen Gegner haben. Wir sollen anhaltend kämpfen. Epaphras tut das. Er tut das für seine Kolosser. Er ringt für sie im Gebet. Alle Zeit. Das lässt er durch Paulus mitteilen. So. Jetzt frage ich euch mal, fordert das zu viel von euch? Fühlt ihr euch herausgefordert? Kann ich so viel Disziplin aufbringen? Kann ich das packen? Liebe Freunde, wenn diese Aufforderung, betet ohne Unterlass, wenn diese Aufforderung ein Appell wäre an meinen alten Adam, dann könnte ich einpacken. Es ist kein Appell an meinen natürlichen Menschen, denn der will gar nicht beten. Der ist nie zum Gebet geneigt und der ist auch gar nicht in der Lage zu beten. Woher kommt mir Hilfe? Wenn ich höre, betet ohne Unterlass, woher kommt mir Hilfe? Ich habe einen guten Freund in Stuttgart, der kam einmal in eine gewaltige berufliche Krise. Und er sagte mir, du, ich kann nicht mehr beten. Ich kann nur noch seufzen und ich mache das jeden Morgen und rufe Jesus, Jesus, Jesus. Mehr bringe ich nicht mehr über die Lippen. Und ich sagte, wunderbar. Wunderbar, du hast ihn angerufen. Jesus ist das Rettungsseil, an dem man sich festhält. Ich zitiere euch hier einen Vers aus den Klageliedern, der uns ermutigen sollte in dieser Hinsicht. Da heißt es in Klagelieder 3, du, also Gott, du nahtest dich zu mir. Du, Gott, nahtest dich zu mir, als ich dich anrief. Eine große Verheißung. Wenn ich nur einen kleinen Schritt auf Gott zutue, das ist meine Erfahrung auch. Wenn ich einen kleinen Schritt auf ihn zugehe, ein Seufzen kann es sein, Jesus, hilf mir. Dann kommt er mit seiner Kraft und stärkt mich und hält mich und ermutigt mich und treibt mich an und entzündet mich. Er gibt mir den Antrieb. Ich komme einen kleinen Schritt auf ihn zu. In all meiner Schwäche. Und dann kommt er mit seiner Kraft und mit seiner Liebe zu mir. Und hilft mir auf. Und gibt mir die Kraft. Und gibt mir den Antrieb. Und wenn mein Gebet ein schwächliches bleiben sollte und sein sollte, dann haben wir den Heiligen Geist, der alles, was wir stammeln, vor Gott übersetzt, zu seinem Wohlgefallen. Ist das eine Ermutigung? Ein kurzes Wort zu denjenigen, die vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Oder noch nicht so ganz. Schaut euch doch mal den Epaphras an. Was der für einen Eifer hat im Gebet. Und dann überlegt mal, glaubt ihr, der meint, dass er mit der Wand redet? Oder dass seine Worte an der Decke hängen bleiben? Oder denkt ihr, der führt ein Selbstgespräch? Nein, er ist davon überzeugt, seine Gebete werden gehört und sie werden erhört. Er ist davon überzeugt, da ist jemand, den sehe ich nicht. Der hilft. Denkt doch mal darüber nach, wie begrenzt unser Denken und unser Verstand ist. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Wer von euch kann sich vorstellen, wie es weitergeht, wo das Weltall zu Ende ist? Das ist doch einfach, oder? Wer von euch kann sich das vorstellen? Wir müssen einfach verstehen. Und ihr müsst einfach verstehen, dass unser Denken begrenzt ist. Und es nicht nur die Dinge gibt, die wir schmecken, fühlen, hören, sehen, erfassen, belegen, beweisen können mit naturwissenschaftlichen Mitteln. Da gibt es eine unsichtbare Welt. Und da wohnt unter anderem, da wohnt Gott mit seinen Engeln. Und deshalb treibt das den Epaphras in den Eifer und er ruft diesen Gott an. Ich kann euch ermutigen, betet einmal das Gebet. Ich denke, das haben zahlreiche Christen auf ihrem Weg zu Jesus irgendwann mal gebetet. Gott, wenn es dich gibt, ich habe es auch gebetet. Gott, wenn es dich gibt, zeig es mir. Hey. Ich komme zum letzten Punkt. Das ist die Frage, wofür betet Epaphras denn eigentlich? Was bringt ihn so zum Kämpfen? Wofür betet er? Ich sag mal so, der Paulus erwähnt hier nicht Gesundheit, Schutz, materielles Wohlergehen, Gelingen, Erfolg, dass meine Pläne gelingen, dass das Projekt gelingt. Das erwähnt er hier nicht. Ich meine, Epaphras hat mit Sicherheit für diese Dinge gebetet, aber etwas anderes ist wesentlicher. Da gibt es viel grundlegendere Dinge, für die wir beten. Ich lese den Vers noch einmal den Vers 12 und dann seht ihr, wofür dieser Epaphras betet. Er betet dafür, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Nochmal, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Wenn ihr in die verschiedenen Bibeln da hineinschaut, dann werdet ihr sehen, es gibt da ganz verschiedene Übersetzungen dieses Verses. Unterschiedliche Begriffe und Wörter werden verwendet. Doch in den meisten Bibeln, so denke ich, steht ein Begriff Vollkommenheit. Vollkommenheit. Epaphras betet für die Kolosser, dass sie vollkommen werden mögen. In Christus, dass sie die Fülle in Gott haben. Das ist sein Gebet. Jetzt muss ich etwas klären. Hier ist mit dem Begriff Vollkommenheit Nicht gemeint Vollendung. Das haben wir erst im Himmel, das haben wir erst bei Gott, das haben wir erst, wenn Christus wiederkommt. Vollendung ist damit nicht gemeint. Es bedeutet nicht das, was Hebräer 10, 14 ausdrückt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Nein, das ist unser Stand, ist unser Status. Ich gebe euch mal ein Bild dazu. Ein Schiff, es liegt im Hafen, im sicheren Hafen, in einem Hafen des Friedens, an einem festen Anker. Das ist unser Stand in Christus. Christus wohnt in den Gläubigen. Und wenn Christus in den Gläubigen wohnt, dann wohnt auch seine Vollkommenheit und seine Heiligkeit und seine Größe in den Gläubigen. Das ist ihr Stand in Christus. Alles, was Christus verkörpert, alles, was er getan hat, wird uns zugerechnet. All seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, durch Glauben an ihn, durch Inanspruchnahme der Vergebung und des Opfers am Kreuz, wird uns zugerechnet. Das ist unser sicherer Anker, an dem unser Lebensschiff liegt, in einem Hafen des Friedens. Das ist unser Stand. Dafür kann man Gott loben und Gott preisen. Aber bei dem Begriff Vollkommenheit hier geht es nicht darum. Da geht es um etwas anderes. Da geht es nämlich darum, dass auf diesem Schiff Unordnung ist und das muss in Ordnung gebracht werden. Das Schiff kann weiter in Frieden im Hafen liegen, aber da ist Unordnung und Chaos. Das muss aufgeräumt werden. Meine Schlachterübersetzung gibt eine Übersetzungsalternative für Vollkommenheit. Geistliche Reife und geistliches Erwachsenwerden. Das ist es, wo wir von reden. Das ist hier gemeint. Geistliche Reife, geistliches Erwachsenwerden. Im Unterschied zum Status, da liegt das Schiff im Hafen, geht es hier um eine Dynamik. Epaphras kämpft im Gebet dafür, dass die Kolosser geistlich reif werden, dass sie wachsen im Glauben, dass sie erwachsen werden, geistlich betrachtet. Kurzes Wort dazu noch, was bedeutet das? Was bedeutet das, geistlich erwachsen sein? Was ist ein geistlich reifer Christ? Ich sage mal zuerst wieder, was das nicht ist. Es ist niemand, der geistlich nicht mehr zu toppen wäre. Es ist niemand, bei dem geistlich nicht noch viel Luft nach oben wäre. Auf dieser Erde läuft so einer nicht rum. Selbst der große Paulus bekennt, Philipper 3, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlernt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage ihm aber nach. Nicht, dass ich schon erlangt hätte. Aber dennoch gibt es geistlich reife Menschen. Nur ein paar wenige Aspekte, denn wenn man über geistlich reife Menschen hier sprechen muss, dann kann man direkt eine neue Predigtreihe anfangen. Was ist ein geistlich reifer Mensch? Ich sag mal, was für mich persönlich der allerwichtigste Punkt ist. Ein geistlich reifer Mensch ist jemand, der weiß, dass er in allen Lebenslagen und allen Situationen und in allen Dingen an der Gnade Gottes hängt. Von der Gnade Gottes abhängig ist. Ein geistlich reifer Mensch, er sieht seine Unzulänglichkeit vor Gott. Er sieht seine, ja, die Luft nach oben, die da noch bleibt. Er sieht, dass er bedürftig ist vor Gott. Er erkennt seine Sünde und ist betroffen über diese Sünde und bekennt diese Sünde. Ein geistlich reifer Mensch hat mehr und mehr erfahren, wie groß und wie bedingungslos und wie treu, so sage ich das jetzt mal, Gott in seiner Liebe zu uns ist. Dass unser Versagen, unser Misserfolg, unser Defizit, unsere Bedürftigkeit, unsere Armut Gott nicht daran hindern, uns unsäglich zu lieben. Ein geistlich reifer Mensch erkennt das. Ein geistlich reifer Mensch kann die Situationen, in die er gelangt, seien es Herausforderungen, seien es freudige Situationen, er kann diese Situationen geistlich beurteilen und einordnen. Er weiß, was gut ist und was schlecht ist in diesen Situationen. Er weiß, was Gott will und was er nicht will. Ein letzter Aspekt. Ein geistlich reifer Mensch weiß, was er an dem Wort Gottes hat. Ein geistlich reifer Mensch geht mit der Bibel um. Er liest das Wort Gottes, weil er weiß, da finde ich, und das ist die Wahrheit. Daran orientiere ich mich. Sie gibt mir Weisung für mein Leben. Sie ist wie Brot. Jesus ist das Brot. Das Wort ist Jesus. Sein Wort ist auch das Brot. Wir brauchen es täglich. Ein geistlich reifer Mensch erkennt das. Und ich könnte jetzt fortsetzen und fortfahren. Das soll genügen für heute. Epaphras betet für die Kolosser, dass sie zu dieser geistlichen Reife hinwachsen. Letzte Frage, wie kommen Sie dahin? Wie kommen Sie dahin? Liebe Freunde, die Antwort auf diese Frage ist ein Evangelium. Eine gute Nachricht. Schauen wir nochmal auf Epaphras. Da lernen wir eine Menge. In diesem einen kleinen Vers. Der könnte ja zu den Kolossern sagen, hey, ihr Kolosser, seht mal zu, dass ihr geistlich reif werdet. Hä? Mach mal hinne. Ist vielleicht im einen oder anderen Kontext auch gerechtfertigt. Aber er tut das nicht. Was macht Epaphras? Er wendet sich an die einzige Adresse, die hier anzurufen und anzulaufen ist. Er wendet sich an Gott, weil er weiß, Gott muss alle Dinge in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Kraft und Macht wirken und er kann es. Deshalb wendet sich Epaphras in seinem Anliegen für die Kolosser an Gott, damit sie geistlich reif werden, denn er kann und muss es wirken in Gnade. Wisst ihr, das macht mir Hoffnung. Das macht mir Mut fürs Gebet. Das macht mir Hoffnung und Mut für andere im Gebet zu kämpfen und mir Mühe zu geben. Ich wende mich an Gott für diesen Reifeprozess, für dieses Erwachsenwerden. Greife nochmal Philipper 3, Vers 12 auf. Wiederhole nochmal, sagt Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, und jetzt kommt das Wichtige. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Anders übersetzt. wofür Jesus Christus mich in Besitz genommen hat. Und wisst ihr, Jesus Christus, der mich in Besitz genommen hat, er hat genau dieses Ziel, meine geistliche Reife. Das ist das, was er will. Unter anderem für mich auf dieser Erde, das ist dein Ziel mit mir und er wird sein Werk vollenden. Hast du Christus erlaubt, dein Leben in Besitz zu nehmen? Dann darfst du ermutigt sein, fröhlich sein, denn Christus hat mit dir ein Ziel und er wird es erreichen, nämlich deine Vollkommenheit, sprich deine geistliche Reife, dein geistliches Erwachsenwerden. Denkt daran im Gebet, wenn ihr für euch selber betet und wenn ihr für andere im Gebet kämpft. Und ich sage, um den Kreis zu schließen, Gebet ist Kampf, aber es ist nicht nur Kampf. Oft ist es auch große Freude. Amen.